Bluescreen, der Tech-Podcast.
Hi und willkommen zurück bei Bluescreen. Ich bin Alex und habe heute wieder einen spannenden Gast bzw. ein spannendes Thema für euch. Ich stelle heute meinem Interviewgast, dem Michael Grundwürmer von der AlphaTrail GmbH, die Frage, mit welchen Herausforderungen sich denn E-Commerce-Unternehmen so beschäftigen müssen. Und damit gebe ich auch direkt das Mikro frei für den Michael. Und ich würde sagen, Michael, stell dich doch mal kurz vor, erzähl uns, wer du bist und was du so machst bei AlphaTrail.
Hallo Alex, erstmal vielen Dank für deine Einladung, dass ich bei dir im Podcast sprechen darf. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon auf unseren Austausch. Kurz zu mir, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der AlphaTrail GmbH. Wir sind an sich ein E-Commerce-Unternehmen, kann ich ja später noch ein paar mehr Sachen zu erzählen. Und ich bin bei uns zuständig aktuell hauptsächlich für den Amazon-Vertrieb, für die Finanzen und auch für unsere IT sowie unsere Softwareentwicklung. Ich habe mittlerweile ungefähr 10 Jahre Erfahrung im E-Commerce. Mein Background liegt aber eigentlich in der Softwareentwicklung. Also ich habe damals mit 16 klassisch Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Und das hat sich dann über meine Laufbahn, also während dem Abitur und auch während dem Studium, durch E-Commerce-Projekte, die ich nebenbei gemacht habe, hat sich das so ergeben. Und mittlerweile mache ich das Ganze seit 6, 7 Jahren eigentlich hauptberuflich eben mit der AlphaTrail GmbH. Ich war in der Techbase und Coworking, habe damals meinen Geschäftspartner, den Alex, auch kennengelernt. Wir sind bei uns zu zweit auch, also 2 Gründer und 2 Geschäftsführer. Deswegen teilen wir uns da so ein bisschen auf. Er kommt so ein bisschen aus dem strategischen Marketing und dann haben wir uns gedacht, das ergänzt sich ganz gut, weil ich eben so diesen technischen Softwareentwicklungs-Background mitbringe. Er hat auch so diesen kreativen Part des Marketings mitgebracht und dann haben wir entschlossen, dass wir gemeinsame Sache machen wollen. Also AlphaTrail ist eine Marke im Fahrradbereich. Wir sind spezialisiert darauf, eigene Fahrradkomponenten und auch Fahrradzubehör zu entwickeln. Wir lassen das Ganze dann auch in Asien herstellen, importieren das nach Europa oder auch in die USA und vertreiben das dann auch selber an den Kunden. Also wir kümmern uns wirklich um die Produktentwicklung, die ganze Logistik, aber auch den Vertrieb an den Endkunden. Also die komplette Wertschöpfungskette liegt sozusagen bei uns. Und wir beide haben an sich auch einen Fahrrad-Background. Bei mir ist es hobbymäßig. Ich bin früher ganz viel Downhill und Mountainbike gefahren. Beim Alex ist es, der kommt aus der Industrieseite der Fahrradbranche. Und da war für uns klar, wenn man E-Commerce auch mit den Fahrradthemen vereinen will, dass wir eben gemeinsam eine Fahrradmarke aufbauen. Und daraus ist dann an sich AlphaTrail entstanden. Das haben wir damals auch von null aufgebaut, muss man schon sagen, also wirklich gebootstrapped. Die ersten Jahre haben wir unsere Gehälter finanziert, indem wir noch Kundenprojekte betreut haben, einfach um die kompletten Erträge, die wir gemacht haben, auch in die Marke wieder reinvestieren zu können. Das heißt, wir hatten eine gewisse Zeit lang auch 2 Jobs. Wir haben unseren Tag immer 2 geteilt, eben in die Kundenprojekte und in die Arbeit an der eigenen Marke. Es war an sich eine harte Zeit, aber es war es auf jeden Fall wert, weil mittlerweile konnten wir das jetzt schon seit einigen Jahren Vollzeit machen, sind gut am Wachsen und ja, haben an sich große Pläne auch für die Zukunft.
Ja, vielen Dank dafür erstmal. Ja, ist eigentlich ganz witzig, da passt der Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben ganz gut, weil da Alex, also dein Co-Founder und ich, wir haben früher mal im gleichen Unternehmen gearbeitet, also er im Vertrieb, ich in der IT und das war tatsächlich ein absoluter Zufall, dass wir wieder zueinander gefunden haben, weil wir uns 2023 in der Techbase getroffen haben. Also ich stand draußen gerade, habe telefoniert und dann kommt da Alex auf mich zu. Ich denke mal, Moment mal, was macht der denn hier? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Da warst du auch damals dabei. Und das war ein sehr interessanter Austausch, den wir da quasi im Sonnenschein im Winter draußen vor der Tür da hatten. Und so sind wir dann eben auch auf das Thema IT Security gekommen. Und zu guter Letzt haben wir ja dann auch gesagt, Mensch, wir können da mal schauen, wie wir euch da unterstützen können in dem Bereich, was Security-Auditierungen angeht. Und ja, wie gesagt, so schließt sich dann auch der Kreis an der Stelle. Und ja, der ganze Bereich, in dem ihr euch da bewegt, du hast es gerade schon gesagt, E-Commerce ist vermutlich ein bisschen anders als das klassische Gewerk, was man so im deutschen Mittelstand findet. Also wenn ich jetzt heute sage, ich bin ein Handwerker oder ich bin vielleicht irgendwie ein Büro, was eben im Auftrag von Kunden Dinge tut, da hat man halt ganz klassisch vielleicht auch noch lokale Infrastruktur. Bei euch ist es ähnlich, aber doch irgendwie anders, weil gerade das ganze Thema rund um Softwareentwicklung, ihr schreibt eure Lösungen selbst, hast du ja auch gerade gesagt, und eben die Anbindung an diese verschiedenen Shop-Systeme. Ich glaube, dass das schon eine ziemliche Herausforderung ist. Kannst du uns da auch ein bisschen mal was dazu erzählen, auf was man denn da so achten muss?
Ja, sehr gerne. Es ist auf jeden Fall eine der großen Challenges im E-Commerce, dass die ganze Branche extrem vielseitig ist, weil man hat eben den physischen Part, ne, wir haben an sich ein Büro vor Ort, wir haben eine Logistik, ne, wir haben ein Lager, diese ganzen Themen. Man hat aber trotzdem auch die ganzen Online- und digitalen Bereiche wie Datenanalysen, Softwareentwicklung. Man muss sich an viele rechtliche und Compliance-Themen halten. Wir müssen uns mit Import und Zoll beschäftigen. Wir verkaufen auch international, also unsere Produkte gibt es in ganz Europa, in England, seit kurzem auch in den USA. Das heißt, auch diese ganze internationale Finanzgeschichte, also damit beziehe ich mich auf Steuern, Produktcompliance, rechtliche Themen, ist ein Riesenthema, um das wir uns auch kümmern müssen. Dann IT haben wir auch schon drüber gesprochen, Marketing, es tun sich ständig neue Lösungen auf, es gibt neue Plattformen auf dem Markt, es gibt neue Edge-Strategien, die man ausrollen kann. Also die Themenbereiche, an denen man Kompetenz aufbauen muss, die sind sehr, sehr breit. Also es gibt sehr, sehr viele Schwerpunkte, die man haben und abdecken muss, wenn man auch nachhaltig wettbewerbsfähig sein möchte. Und das ist so ein bisschen die große Challenge, die wir haben. Datenanalyse zum Beispiel ist bei uns sehr, sehr wichtig für die ganze Forecasting-Themen, gerade im Fahrradbereich. Wir haben saisonale Produkte. Das heißt, Forecasting ist für uns extrem relevant, dass wir zum einen nicht im Winter mit einem extremen Überbestand reingehen und zum anderen zum Saisonstart wieder genügend Warenbestand dann auch da haben, dass wir die steigende Nachfrage bedienen können. Und das Ganze kann natürlich je nach Land wieder stark variieren, weil Italien, Spanien zum Beispiel hat andere Klimazonen oder ein anderes Wetter wie jetzt Deutschland oder auch England. Das heißt, ja, sowas ist händisch nicht zu bewerkstelligen. Da braucht man Softwarelösungen, die einen dabei unterstützen. Und ja, dann hat man eben auch in dem Fall jetzt seinen Warenbestand gut im Griff. Ansonsten haben wir natürlich auch Thema Fachkräftemangel. Man hört es in aller Munde. Ich habe es ja schon gesagt, man hat sehr, sehr viele Themenschwerpunkte. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Personal und Mitarbeiter, die sich in den Bereichen auskennen, die da Kompetenz mitbringen oder Kompetenz aufbauen. Wir tun uns schon schwer, Leute zu finden, die alles schon können, was wir brauchen, weil es teilweise sehr spezifisch ist. Deswegen, wir setzen bei uns auch sehr stark wirklich auf Ausbildung, also dass wir sagen, wir holen oft auch junge Leute, aber können auch Quereinsteiger sein, die eben sich für das Thema interessieren, holen wir zu uns rein und versuchen die wirklich gezielt auf diese Stellen und auf die Anforderungen, die wir haben, auszubilden und denen die Themen eben beizubringen. So können wir ein bisschen den Fachkräftemangel abdecken. Ansonsten, ich denke mal, KI werden wir ja später auch nochmal tiefer einsteigen. Das ist natürlich auch ein Thema, wo man eben den Fachkräftemangel ein bisschen abmildern kann, weil so zum Beispiel einarbeitende neue Themen oder gewisse Herausforderungen bewerkstelligen, ist oft einfach deutlich schneller und auch einfacher, wenn man eben die KI mit einsetzt. Als letzten Punkt habe ich noch Markttrends. Also gerade im E-Commerce, im digitalen Bereich, es gibt permanent neue Technologien, neue Plattformen. Jetzt auch mit KI, es tut sich da extrem viel und da wirklich am Ball zu bleiben und die ganzen Dinge für einen eigenen Wettbewerbsvorteil zu nutzen, ist eine große Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. An der Stelle mal die Frage, ihr seid ja in Regensburg ansässig in der sogenannten Tech Base. Das ist ein relativ junges Neubaugebiet, wo sich halt hauptsächlich eben Firmen aus der Forschung und Entwicklung und eben auch eben rund um Technologie ansiedeln. Und auf der anderen Straßenseite gegenüber der Techbase ist ja auch die OTH von Regensburg, beziehungsweise noch ein paar Straßen weiter auch die Uni in Regensburg. Hat das denn für euch in irgendeiner Form eine Auswirkung? Ist das Recruiting einfacher mit eurer regionalen Lage gegenüber von der OTH und der Uni?
Also zum Thema Techbase, wir sind ja nicht mehr genau in der Techbase, wir sind ja ein paar Hausnummern weitergezogen in unser neues Büro vor ein paar Monaten, ist aber im Prinzip ja nur ein Steinwurf auch von der Techbase entfernt. Die Lage ist definitiv sehr relevant und auch sehr wichtig für uns, weil wir haben uns bewusst auch für den Standort Regensburg entschieden, weil wir eben vor Ort im Büro ausbilden, Studenten haben, auch Festangestellte haben und da war es uns wichtig, dass wir eine gute Lage eben haben mit unserem Büro. Wir sind nicht weit weg vom Hauptbahnhof, wir haben eine gute Busanbindung, die OTH und die Uni ist auch nicht weit weg. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn es dann auch um Themen geht, Werkstudenten, Praktikanten oder auch Bachelorarbeit, weil die im Prinzip vor oder nach dem Studium einfach zu Fuß von der Hochschule oder von der Uni zu uns ins Büro gehen können. Und das ist natürlich ein großer Vorteil an Flexibilität.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch, ja. Wenn man jetzt mal sich das alles so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was du gerade gesagt hast, ganz viele Schnittstellen, ganz viele Länder, Plattformen, auch dann natürlich die Produktion. Wie sieht denn das aus Sicht von IT-Security oder IT-Compliance? Also ich kann es mir sehr schwer nur vorstellen, dass man da alles über einen Kamm scheren kann, weil natürlich jede Plattform hat eine Schnittstelle, gerade wenn es dann vielleicht auch US-Konzern ist. Ich weiß nicht, kriegt man eure Produkte auf Amazon auch?
Ja, also Amazon ist gerade sogar unser Hauptvertriebskanal.
Okay, dann habe ich natürlich hier unter Umständen einen ziemlichen Spagat, den ich leisten muss, weil auf der einen Seite möchte ich natürlich gerne meine Ware verkaufen. Ich nutze Plattformen aber auch aus Ländern, die jetzt nicht unter deutsches Recht fallen, wie die DSGVO oder EU-GDPR. Wie bewerkstelligt ihr das, dass ihr da noch eine Transparenz reinbekommt, wenn es um das Thema Datenschutz und Datensicherheit geht?
Also an sich, wir sind ja im E-Commerce, das heißt, ein sehr großer Teil unseres Businesses läuft digital ab. Das heißt, alles ist irgendwie online, was natürlich gewisse Risiken mit sich bringt. Das fängt dann schon mal an, Thema Accountsicherheit, gerade so Punkte wie Amazon-Accounts oder auch E-Mail-Accounts, wenn die gehackt werden würden oder die jemand übernimmt, hört man ja teilweise in den Medien ab und zu, dass von irgendwelchen Online-Händlern auch Accounts übernommen werden. Ist das ein extremer Risikofaktor auch für die ganze Unternehmensexistenz. Das heißt, da ist es schon mal grundsätzlich wichtig, dass man die ganzen Accounts, die man hat, extrem gut absichert. Wir nutzen da für uns halt Passwortmanager, haben extrem lange kryptische Passwörter aus Sonderzeichen, Zahlen, Buchstaben, Groß-Kleinschreibung etc. Natürlich auch überall Multifaktor-Lösungen, wo es eben auch möglich ist und versuchen so eben maximal unsere Accounts abzusichern, dass wir es potenziellen Angreifern eben so schwer wie möglich machen, das Ganze zu übernehmen. Man ist natürlich immer ein bisschen ausgeliefert, wenn der Plattforminhaber angegriffen wird und Datenlecks hat, kann man natürlich nichts in dem Sinne machen, aber man kann natürlich seine eigenen Hausaufgaben machen und seine Accounts so gut wie es geht absichern. Dann haben wir natürlich auch potenzielle Datenleaks, zum Beispiel von Kundendaten oder auch von Geschäftsgeheimnissen, die ja irgendwo abliegen, wo ja auch wieder Datensicherheit ein großes Thema ist. Da nutzen wir halt viel große Plattformanbieter. Wir sind ja auch Microsoft-Partner und haben zum Beispiel diese ganze Microsoft Cloud im Einsatz, die einfach schon sehr viel Security-Lösungen, natürlich unter der Voraussetzung, man konfiguriert es richtig, mitbringen und man da halt eben den Vorteil hat, dass man diese ganze Infrastruktur mitnutzen kann. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch sowas wie Phishing-Mails. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sehr, sehr viele Angreifer auch reinfallen, um da eben intern die Mitarbeiter dementsprechend aufzuklären auf die ganzen Risiken und eben auch zu gucken, dass man dementsprechende Spamfilter hat, die so Mails vielleicht gar nicht erst in die Postfächer reinlassen, weil wenn da irgendwelche Accounts oder Postfächer übernommen werden, kann natürlich auch ein potenzielles Risiko für Kunden werden. Wenn jetzt Kunden von einer offiziellen E-Mail-Adresse angeschrieben werden, aber die ist übernommen und klicken dann auf irgendeinen Bezahlungslink oder irgendwas, da kann natürlich ein Riesenschaden entstehen. Und da sind wir auch schnell wieder beim Thema, was du ja auch angesprochen hast, DSGVO. Wenn man da eben Datenleaks hat oder irgendwelche Übernahmen hat, ist man natürlich verpflichtet, das Ganze zu melden, hat dann da eben einen riesen Rattenschwanz, der sich da hinten ranzieht. Dazu kommt natürlich auch noch der finanzielle Schaden. Das heißt, es gibt da einige Punkte, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte und sich da aktiv mit beschäftigt, um das Risiko zu minimieren. Genau, es gibt ja teilweise auch Versicherungen, die Teile abdecken, aber muss jeder für sich entscheiden, inwiefern die dann eben die Risiken mindern können oder inwiefern die sich dann vielleicht auch aus der Affäre ziehen durch irgendwelche kleingedruckten Paragraphen. Ansonsten, es geht auch ganz viel über Dienstleister, weil diese weltweite Compliance, die können wir intern nur schwer abdecken. Da bräuchten wir eine eigene Anwaltsabteilung. Das heißt, wir haben da dementsprechende Dienstleister, denen wir sagen können, hey, wir wollen Produkt XY rausbringen in den und den Ländern. Was muss ich da für Compliance-Anforderungen zum Beispiel erfüllen, wo wir dann eben Art Checklisten oder Kataloge bekommen, die wir für uns dann abarbeiten. Geht's dann schon los mit Verpackungskennzeichnungspflichten und solche Punkte, die man erfüllen muss. Und dann ja, erledigen wir eben unsere Hausaufgaben und versuchen, das Ganze zu erfüllen.
Das war auch ein großer positiver Aspekt, als wir dann miteinander den Security Audit gemacht haben. Das ist mir auch an der Stelle positiv aufgefallen, dass ihr tatsächlich diese Sachen auf dem Radar habt. Also ganz oft ist es so, dass ich bei Kunden, die jetzt eben nicht so digital sind wie AlphaTrail, reinkomme und erstmal wirklich von null anfangen muss, um diese Themen, die du jetzt gerade auch so schön aufgezählt hast, zu erklären. Bei euch habe ich schon gemerkt, ihr habt da auf jeden Fall ein Auge drauf und habt es auch im Griff, diese ganzen Thematiken. Insofern, also du sprichst mir aus der Seele mit deinen Empfehlungen und es wäre schön, wenn jedes Unternehmen das schon so auf dem Radar hätte, besonders weil ja jetzt dieses Jahr für größere Unternehmen das Thema Netzwerkinformationssicherheitsgesetz 2 noch zusätzlich dann im Oktober zum Tragen kommt. Und da haben ganz viele Unternehmen leider noch ganz, ganz viele Hausaufgaben, die sie an der Stelle eben erledigen müssen. Ja, hört sich wunderbar an. Jetzt weiß ich ja, zumindest war das in der Vergangenheit so, ihr habt ja auch Dropshipping betrieben. Also das heißt, also nicht AlphaTrail, sondern die Firma, die der Alex vorher hatte. Macht ihr sowas heute auch noch?
Nee, gar nicht mehr. Also wir haben vollen Fokus auf AlphaTrail, wo es wirklich darum geht, Wert zu schaffen, also wirklich eigene Produkte zu entwickeln, sich von der Konkurrenz abzuheben und eben auch das beste Kundenerlebnis zu bieten. Das ist unser voller Fokus. Wir machen kein Dropshipping, wir machen auch keine Kundenprojekte mehr. Wir konzentrieren uns wirklich voll und ganz auf unsere Reise mit AlphaTrail, wo wir eben die Fahrradmobilität auch mit unseren Produkten nachhaltig verändern wollen durch innovatives Zubehör und innovative Komponenten. Und das ist eine sehr große Herausforderung, die unseren vollen Fokus erfordert.
Okay. Wie sieht's denn aus im Bereich Markenpiraterie oder Produktpiraterie? Ihr produziert in Asien, hast du gesagt. Damit habt ihr natürlich theoretisch auch das Risiko, dass jetzt aus dem asiatischen oder chinesischen Umfeld halt Klone von euren Produkten entstehen. Wie geht ihr denn dagegen vor?
Also es gibt Strategien, die man machen kann, um gewisse Risiken vorzubeugen. Es kommt teilweise vor, dass chinesische Unternehmen die Marken aus dem westlichen Bereich in China registrieren und dann bei der Zollausfuhr sozusagen das Ganze melden, beziehungsweise der Zoll sagt, es kann nicht exportiert werden, weil es gibt ja schon eine chinesische Marke, ne, die eben genau diese Produkte angemeldet hat und die dann behaupten, es wäre eine Fälschung und dann gibt es eben Probleme beim Ausfuhr, was dann im schlimmsten Fall passieren kann, dass auch die Ware vernichtet wird. Da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, man geht proaktiv an die ganze Sache ran, registriert seine Marken direkt in China. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Man muss sich da eben mit den Themen beschäftigen und überlegen, wie kann ich die Risiken minimieren. Fälschungen kann man nie ausschließen. Es gibt dann natürlich auch Möglichkeiten, dass man sagt, man macht irgendwelche Kennzeichnungen in seine Verpackung oder auf sein Produkt, die vielleicht unscheinbar sind oder die auch nicht gefälscht werden können, wo man dann eben zum Beispiel gegenüber Amazon recht schnell beweisen kann, Produkt A ist ein Original, das ist mein Produkt und Produkt B sieht zwar sehr ähnlich aus, aber ist eine Fälschung, weil es eben gewisse Kennzeichnungen nicht hat. Also Amazon arbeitet da auch zum Beispiel recht eng mit den Händlern zusammen, diese Produktpiraterie und auch Fälschungen zu vermeiden. Da gibt es auch mehrere Programme von Amazon selber, die wir jetzt nicht alle im Einsatz haben. Aber wenn man da eben sehr viel Probleme hat, kann man zum Beispiel sogenannte Transparency Codes auf seine Verpackungen draufdrucken lassen, die dann eben mitgescannt werden, sodass vermieden wird. Also jemand, der diese Transparency Codes nicht hat, kann dann eben die Ware nicht bei Amazon einliefern, beziehungsweise es kann auch schnell identifiziert werden, dass es dann nicht vom richtigen Hersteller ist. Was wir auch öfters haben, dass Produkte sich, beziehungsweise Händler sich an unsere Produkte eben mit dranhängen und die verkaufen, obwohl es gar nicht sein kann, dass sie Originalware haben, weil wir die Einzigen sind, die produzieren und auch nur zu uns liefern. Da gehen wir dann halt auch gegen vor, bestellen den Artikel, prüfen das Ganze nach, machen Fotobeweise und gehen dann teilweise auch rechtliche Wege, um eben diese Produktfälschungen zu verhindern und einzuschränken.
Das bringt mich zur nächsten Frage, nämlich du hast es gerade eingangs schon mal erwähnt, KI ist natürlich da, also mittlerweile auch für kleine Unternehmen, gerade von Microsoft zur Verfügung. Seit Januar gibt es ja den Copilot auch für Unternehmen mit weniger als 300 Seats. Wie schaut's denn da aus? Jetzt mal vielleicht speziell an dem Beispiel zu bleiben, was Fälschungen angeht oder allgemein. Hat KI schon einen Einfluss auf euer Business und wenn ja, welchen?
Definitiv. Also KI ist gerade eines unserer größten Fokusthemen, das wir am Schirm haben. Wir sind da gerade auch wirklich dabei. Also unsere Meinung ist, viele nutzen ja beispielsweise ChatGPT mehr in dem Sinne, dass sie sagen, ich gebe meine Anfrage nicht mehr in Google ein, sondern in ChatGPT und schau mal, was er sagt. Da wird natürlich schnell kritisiert, dass ChatGPT nicht die aktuellsten Daten hat und nicht weiß, was gestern in den Nachrichten war. Bei uns ist es so ein bisschen, wir versuchen unsere komplette Denkweise und unser Mindset anzupassen, jeden Prozess zu hinterfragen, kann ich ihn vielleicht optimieren und irgendwie effektiv KI einsetzen, um entweder Leute zu entlasten oder auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir sind gerade auch dabei, unternehmensweit ChatGPT bei uns einzuführen, aber nicht nur isoliert, sondern auch in Zusammenarbeit gibt es verschiedene Tools, dass man eben auch gemeinsam an Prompts arbeiten kann, damit man Prompts auch in der Library ablegen kann, wenn man die eben öfters benutzen möchte. Und wir versuchen da auch wirklich unsere internen Prozesse mit KI oder auch durch Einsatz von KI weiterzuentwickeln und zu verbessern. Da gibt es unterschiedlichste Anwendungsbereiche, Texterstellung, Bilder, Datenanalyse, Werbung, SEO. Also wir versuchen da wirklich alles auszuprobieren und alles durchzudenken, wo es einen sinnvollen Einsatz geben könnte.
Ja, dafür ist es auch da. Also das ist ganz oft auch die Diskussion, die ich immer wieder mitbekomme. Jetzt gerade eben durch die Einführung von Copilot im Januar gab es da auch wieder eine Riesendiskussion drum, das ja eigentlich gar nicht benutzen kann. Und man muss natürlich schauen, dass man eine Art von Data Governance im Unternehmen hat, damit eben diese verschiedenen Large Language Models nicht mit Internas oder vertraulichen Daten gefüttert werden. Aber das, was diese Lösungen mal abseits von DSGVO natürlich wunderbar können, ist halt so diese typische Daily Busy Work. So nach einer Besprechung mal eine Zusammenfassung draus zu generieren, vielleicht auch Action Items rauszukristallisieren. Wo war denn in diesem 2 Stunden Gespräch, was ich da gerade hatte, auch ein Job für verschiedene Personen oder eben auch im Bereich Marketing? Ja, also Bilderstellung, was du gerade gesagt hast. Und ich nutze das ja oder wir nutzen das ja selber auch für uns mittlerweile. Jetzt im Podcast. Casting-Bereich zum Beispiel. Es nimmt mir halt unglaublich viel Arbeit ab, dadurch, dass ich eben mich nicht nach einer Folge hinsetze, wenn wir jetzt dann heute fertig sind, mir die Folge nochmal anhöre, überlege, was könnte ich denn jetzt an Topic-Highlighting betreiben, Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, ein schönes Cover dazu und. Und diese Dinge, das ist, glaube ich, das, was den großen Effekt ausmacht. Also ja, man muss immer ein bisschen natürlich vorsichtig damit umgehen. Man sollte auf gar keinen Fall personenbezogene Daten da reinkippen. Aber das ist das Gleiche, der gleiche Tipp. Der gilt auch für Google und für Bing und für alle anderen Suchmaschinen. Auch da würde ich ja nicht hergehen und eine komplette Liste von meinen Kunden in eine Suchanfrage reintun. Also vielleicht aus Versehen schon, aber nicht halt mit Absicht. Und da kann man natürlich dem Fachkräftemangel durchaus auch vorbeugen. Wie ist denn die Akzeptanz von der KI-Nutzung bei euch im Unternehmen? Gab es da oder gibt es da Skepsis dagegen oder ist das ein Thema, wo die Leute sofort drauf aufgesprungen sind?
Wir haben da tatsächlich gar keine Probleme, hat aber auch sicherlich den Grund, wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, auch mit einem recht jungen, technikoffenen Team. Da ist es natürlich einfacher, neue Technologien einzubringen, wie in bestehende Strukturen, ne, wie es vielleicht in manchen Konzernen, die schon sehr, sehr lang bestehen, die schon sehr, sehr lange Prozesse haben, wo teilweise Prozesse schon seit Jahrzehnten nahezu gleich ablaufen und wo so die letzte große Innovation, so diese SAP-Thematik war, könnte ich mir vorstellen, dass es da deutlich schwieriger ist, auch wirklich die Leute dazu zu überreden und auch das Mindset zu ändern, wirklich KI zu nutzen und ihm eine Chance zu geben. Ich glaube, da ist deutlich mehr Skepsis da. Bei uns ist es so, die meisten haben KI auch schon vor der Arbeit bei uns benutzt, zum Beispiel in der Schule, im Studium, durch private Projekte. Deswegen war es auch schon, bevor wir die KI bei uns wirklich aktiv eingeführt haben, so, dass die meisten auch schon so ein bisschen nebenbei ChatGPT genutzt haben. Aber jetzt haben wir es halt eben selber in die Hand genommen als Unternehmen und versuchen da die Leute wirklich aktiv auch auszubilden im Sinne von KI. Wie nutzt man die richtig? Wie schreibt man richtige Prompts und so weiter, damit eben die Qualität weiter verbessert wird, aber auch zu sensibilisieren, wie du gerade gesagt hast, jetzt keine sensiblen Daten oder Geschäftsgeheimnisse in die KI reinzukippen, weil ich glaube, dass das auch viele KI-Amateure, sage ich jetzt mal, gar nicht am Schirm haben, dass da gewisse Risiken mit sich kommen.
Mal aus der Kosten-Nutzen-Sicht das Ganze betrachtet, würdest du behaupten, dass der Nutzen, die Zeitersparnis jetzt bei euch schon überwiegt gegenüber den Kosten, die ihr durch die Nutzung verschiedener KIs habt?
Ja, definitiv. Allein schon, wenn man jetzt mal nur ChatGPT nimmt und den jeden sozusagen als Assistenten auf die Schulter setzt, die Kosten sind ja sehr überschaubar. Vor allem gerade, wir nutzen auch viel die API. Das heißt, du zahlst ja pro Call einen sehr, sehr geringen Betrag. Dass da Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht stimmt, das ist schon sehr schwer auch wirklich zu erreichen. Also jetzt in dem Anwendungsfall bei uns.
Manche Firmen haben halt sich vor allem an dieser Preisgestaltung jetzt eben bei Microsoft gestoßen, dass sie gesagt haben, also Copilot für Unternehmen, Copilot für Microsoft 365 kostet ja nur $1 pro Tag. Das ist die Aussage von Microsoft. Das nur in Anführungszeichen habe ich dazu gepackt. Klar, kostet es nur $1 am Tag, das ist in Ordnung, aber ich habe ja noch andere Kosten und da reiben sich natürlich viele Unternehmen, die halt aber auch vom Mindset eher so sind, wie du gerade gesagt hast, alteingefahrene, eingesessene Prozesse, wenig Innovation, wenig Change im Unternehmen und da verstehe ich schon, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Firma mit 100 Leuten und jetzt muss ich nochmal $30 im Monat extra on top zu den ganzen anderen Kosten packen, das kostet natürlich dann eine Menge Geld, aber wenn man von der Warte rangeht, so wie das jetzt in eurem Fall so war, dass ihr sagt, wir haben hier ganz konkrete Anwendungsfälle, wir haben vor allem auch eine Reproduzierbarkeit der Prompts, indem wir halt eben funktionierende Prompts auch aufheben und nicht dann wieder vergessen und dann irgendwo in der langen ChatGPT-Historie erstmal wieder suchen müssen, wie hat denn der letzte Prompt eigentlich da funktioniert, wo ich so ein cooles Bild rausbekommen habe, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da der Return on Invest definitiv schneller auch gegeben ist an der Stelle. Wie würdest du denn sagen, weil ihr seid ja schon sehr digital, wie geht das weiter? Jetzt mal mit dem Blick auf die Entwicklung der letzten 1 bis 2 Jahre. Ja, also wir haben jetzt, ChatGPT ist jetzt so etwas älter als 1 Jahr und da ist ja schon eine Menge passiert, aber eben auch bei anderen KI-Lösungen wie Midjourney und Co. Was glaubst du, wie geht das weiter? Was kommt als nächstes, beziehungsweise wie wird sich denn auch unsere Arbeitswelt im Hinblick darauf noch verändern?
Also ich denke, die KI-Bedeutung wird weiter extrem zunehmen. Wir haben ja gesehen, was die letzten Jahre, in welcher Geschwindigkeit sich das verändert hat. Ich weiß noch gut, als ich zum ersten Mal ChatGPT benutzt habe, das war dann so das klassische Thema, ja, man nutzt so ein bisschen wie Google, ne? Man hat noch gar nicht so gecheckt, was man wirklich alles damit machen kann. Wenn ich mir jetzt denke, ne, die aktuelle 4er-Version, was die schon alles bewerkstelligen kann, dann dazu auch sowas wie Midjourney, ne, wie sich die zum Beispiel diese Bildgenerierungs-KIs weiterentwickeln. Also ich denke mir, die Bedeutung von KI wird weiter zunehmen. Die Technologie wird sich sehr schnell weiterentwickeln. Deswegen bin ich der Meinung, Unternehmen, die einen KI-Einsatz nicht vernünftig integriert kriegen in ihre eigenen Prozesse, riskieren einen massiven Marktrückstand gegenüber dem Wettbewerb. Einfach entweder also durch mehr Langsamkeit, also dass sie quasi langsamer sind im Ausrollen von Projekten oder in der Umsetzung, oder auch Kosteneffizienz. Wenn ich sage, ich kann zum Beispiel die Arbeit von einer Person durch KI beschleunigen, dann kann vielleicht die Person den Teil von ihren Stunden in was anderes reinstecken und muss nicht stupide Abarbeitungsaufgaben machen. Nur als Beispiel. Ansonsten denke ich, der Datenfokus wird deutlich relevanter werden, weil das Thema ist, die KI an sich kann jeder relativ schnell drauf zugreifen. Ich muss mir nur ein Abo buchen, irgendwie bei ChatGPT oder auch bei Microsoft Copilot, tippe dann da meine Prompts rein. Die kann ich mir teilweise auch eher googeln, was ist ein guter Prompt irgendwie für einen SEO-Artikel oder so. Die große Frage ist, wer hat auch seine Daten vernünftig im Griff? Wenn ich eine gute Datenbasis habe und ich lasse die KI auch mit diesen Daten arbeiten, auch dann Thema datengetriebene Entscheidungen, dann habe ich auch einen tatsächlichen Wettbewerbsvorteil, den man nicht so leicht kopieren kann, wenn die Datenbasis vernünftig vorhanden ist. Und das ist so ein bisschen meine Meinung, dass man das Thema KI und auch Daten langfristig beides vernünftig bespielen muss, eben auch vereinen muss in Lösungen, die KI und Daten gleichermaßen nutzen, damit sich das Ganze eben gegenseitig pusht. Und so können dann eben auch wirkliche Wettbewerbsvorteile entstehen, die auch nicht so schnell aufzuholen sind, weil man teilweise auch gar nicht sieht, was passiert konkret im Hintergrund.
Das Thema Daten und Datenqualität für die Analyse von Daten ist natürlich schon vor der Einführung der verschiedenen KI-Lösungen ein großes Thema gewesen. Wir beraten ja auch in dem Umfeld, gerade jetzt im Microsoft-Kosmos Richtung Power BI, unsere Unternehmen und Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das, was ich immer als Beispiel dazu nehmen kann, ist einfach Target in den USA. Die nutzen Big Data schon seit Ewigkeiten, um eben mit Daten, die miteinander in Verbindung zu bringen sind, aber auch Daten, die nicht einen direkten Bezug haben, zu arbeiten, um dann eben die Bestückung der verschiedenen Geschäfte in den USA darauf basierend zu entscheiden. Ja, also zum Beispiel, wenn die sehen, die Wetterlage über dem Atlantik ändert sich so, dass dort ein Wirbelsturm daraus entstehen könnte, dann fangen die schon an, die Lager in den USA, gerade in der Hurricane Alley und eben auch an der Küste rund um Miami, eben mit Sachen aufzustocken, wie Sperrholz, Nägel, Hämmer, Wasserflaschen und so weiter, weil vielleicht in 1 bis 2 Wochen das dann tatsächlich ein Artikel ist, den ich dann auch brauche. Und das sind natürlich diese Wettbewerbsvorteile, von denen du auch gerade gesprochen hast. Wenn ich da jetzt natürlich die KI noch dazu bringen kann, die dann eben natürlich viel, viel schneller auch durch neue Verbindungen mir eine Entscheidung oder einen Vorschlag für eine Entscheidung liefern kann, den ich selber ja vielleicht noch gar nicht auf dem Radar gehabt habe, weil mein Big Data Modell, mein Business Intelligence Modell kann ja nur so gut sein wie die Person, die das Ganze entwickelt hat. Aber durch die Einführung eben einer KI, jetzt auch gerade im Bereich Softwareentwicklung mit GitHub Copilot zum Beispiel, bekomme ich natürlich vielleicht nochmal ganz andere Denkanstöße, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Und dadurch geht's eben raus aus einem statischen, vorgedachten Modell in ein, ja, durch künstliche Intelligenz angereichertes Modell. Und da gebe ich dir komplett recht. Da bin ich schon der Meinung, dass das definitiv ein Gamechanger für sehr viele Unternehmen sein wird. Aber natürlich, wir sind in Deutschland immer mit dem Blick auf den Datenschutz und natürlich mit der deutschen Mentalität, glaube ich, wird es halt bei uns gerade im Wirtschaftsstandort Deutschland noch eine ziemliche Herausforderung, die Unternehmen überhaupt mal dazu zu bewegen, in irgendeiner Form digital zu werden. Weil häufig ist es halt immer noch so, wenn man heute über Digitalisierung spricht, und das erlebe ich immer wieder, auch in verschiedenen Clustern, wo ich eben auch als Teilnehmer dabei bin, da ist das Einscannen einer Rechnung, um sie dann irgendwie in einem digitalen Rechnungsworkflow zu verarbeiten, das ist schon Digitalisierung. Und da muss ich sagen, ja, das ist auch Digitalisierung, aber das ist halt nur ein Müh von dem, was da grundsätzlich mit möglich ist, weil so habe ich halt eine PDF-Datei, die ich dann irgendwie durch die Kontierung schiebe. Da wird in keinster Weise großartig vielleicht überhaupt Hirn reingesetzt. Ist die Rechnung valide? Habe ich von dem Absender schon mal eine Rechnung bekommen? Wie ist die vorher kontiert worden? Und. Also der Hirnschmalz fehlt halt an dieser Stelle. Und solange wir es halt nicht schaffen, in Deutschland auch mal wirklich mit Praxisbeispielen den Unternehmen näher zu bringen, was es denn wirklich für Vorteile bringt. Natürlich zu einem Preis. Solange wird da wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel passieren. Und da sehe ich durchaus eine ziemliche Hürde bei uns. Wie siehst du das?
Ja, ich stimme dir da absolut zu. Ich denke, dass sich da auf gut Deutsch gesagt die Spreu vom Weizen trennen wird. Es wird, glaube ich, Unternehmen geben, die werden dieses KI- und Technologie-Game sehr gut spielen. Vielleicht ist es auch eine Chance für gewisse Startups, schnell zu wachsen. Bei den Konzernen wird sich zeigen, wie schnell kriegen die diese Technologien umgesetzt, gerade auch im internationalen Wettbewerb. Da wird natürlich die Gesetzgebung eine große Rolle spielen, inwiefern die deutsche Regierung oder auch die EU Regularien oder auch Beschränkungen gegenüber KI einführen wird. Es gab ja zwischenzeitlich auch mal Diskussionen, ob ChatGPT zum Beispiel in Italien verboten wird und so weiter, habe ich mitbekommen. Das wird natürlich eine große Rolle spielen, weil wenn einem da große Klötze in den Weg gelegt werden, dann macht es natürlich im internationalen Wettbewerb, gerade gegenüber USA, gegenüber China und andere Länder, deutlich schwieriger, wenn die Technologie vollumfänglich nutzen können und dürfen und man das selber im EU oder im deutschen Standort nicht machen kann, dann ist halt die Frage, inwiefern kann man sich dann da halt behaupten. Das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, nicht nur innerdeutsch oder innereuropäisch, sondern weltweit.
Ich habe es in dem Interview mit Nico Werner gesagt, das hatten wir ja auch Ende letzten Jahres. Ich habe halt die Befürchtung, dass wir, wenn wir nicht langsam mal ein Verfahren finden in Deutschland, was dann auch für die deutschen und europäischen Unternehmen funktioniert, wir halt auf kurz oder lang komplett den Anschluss verlieren werden. Weil du hast es gerade gesagt, China macht halt, was China macht. Die haben da keine Skrupel oder die beschäftigen sich da auch nicht in der Tiefe mit Recht und Co. Natürlich kann man da auch sagen, die beschäftigen sich halt auch nicht mit Menschenrechten irgendwo. Aber das heißt deswegen ja trotzdem nicht, dass wir das Nachsehen haben sollten mit diesen ganzen Entwicklungen und Entscheidungen. Man sieht es ja auch an dieser Debatte rund um, darf ich denn Microsoft 365 überhaupt in Deutschland benutzen? Ja, der Herr Schrems klagt ja da gerne mal gegen die USA und gegen Microsoft. Und das sind natürlich alles Probleme. Wenn ich jetzt heute in Deutschland als Unternehmen sitze, vielleicht auch im kleineren Mittelstand, wie soll ich denn da überhaupt eine fundierte Entscheidung treffen oder auch eine Entscheidung mit einer gewissen Missionskritikalität, die die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dann halt auch Gültigkeit hat. Es kann sich ja auch keiner leisten, ständig vor- und zurückzurudern mit diesen ganzen Themen, um halt dann der Rechtsprechung Genüge zu tun. Viele sagen halt dann, wird schon nichts passieren, das passt schon. Ja, bei der DSGVO ist auch nicht viel passiert, gab relativ wenig hohe Strafen. Ich gehe das Risiko jetzt ein und tue es einfach. Kann ich aber niemanden raten, weil wenn man dann tatsächlich Betroffener ist von einem Leak oder von einem Breach, dann hat man natürlich an der Stelle tatsächlich das Game-Over-Zeichen schon fast vor Augen, weil das, was dann da an Rattenschwanz nach sich kommt, wenn man mal vom Reputationsverlust einfach aussieht und vom Betriebsausfall, das kann sich kein Unternehmen auf dem Planeten leisten und da wird auch die Versicherung an der Stelle nichts mehr helfen. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt, wie ich Ende diesen Jahres darüber reden werde. Ich glaube, kein anderes Thema polarisiert den Markt so wie eben gerade im Moment die KI. Bringt mich schon fast mal wieder raus aus dem Thema, nämlich mal jetzt in deine Richtung nochmal gesprochen. Du hast eine Menge zu tun mit Sicherheit bei AlphaTrail. Das ist mit Sicherheit auch ein sehr anspruchsvoller Job, vor allem wenn man dann eben als Co-Founder da mit drin ist, hängt man natürlich da auch privat sehr viel Zeit rein. Was machst du denn abseits der Arbeit, um dich mal zu entspannen? So Stichwort Resilienz.
Ja, das ist ein guter Punkt. Der Ausgleich ist extrem wichtig, damit man auch frisch im Kopf bleibt und nicht irgendwie auch Burnout-Risiken etc. vorbeugt. Man braucht einfach auch den Ausgleich, man muss ein bisschen rauskommen aus dem Büro. Was mir da extrem hilft, ist so Thema Natur, also wirklich raus in die Natur, spazieren gehen, in Parks oder auch in Wälder. Ich bin selber ja auch am Land aufgewachsen und war da auch immer früher schon als Kind sehr viel im Wald unterwegs, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das hat mir immer extrem gut getan, allein auch die Luft. Und das heißt, ich versuche da wirklich so ein bisschen Digital Detox, also rauszukommen aus der digitalen, aus der urbanen Welt, ein bisschen in die Ruhe der Natur. Das Gleiche mache ich auch in meinen Urlaub. Ich versuche da viel zu reisen, also meine Urlaubstage zu nutzen, um neue Orte zu entdecken, neue Kulturen kennenzulernen. Versuche schon meistens bei meinen Reisen auch eher, es nicht zu stressig zu machen, weil es einfach wichtig ist, auch eine gewisse Erholung im Urlaub eben mitzuhaben. Ansonsten, ja, Sport auch ein relevanter Punkt. Hat mir immer sehr gut getan. Habe ich in letzter Zeit leider ein bisschen vernachlässigt. Bin ich aber gerade dabei, wieder aufzunehmen. Also eine gewisse Sportroutine, einfach um auch nach der Arbeit den Kopf frei zu kriegen, ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Kenne ich auch einige, die mir immer auch erzählen, wie gut es ihnen hilft. Ansonsten, was mir auch noch ganz gut tut, um den Kopf frei zu kriegen, ist Gaming. Also ich habe zu Hause eine Xbox. Ich komme zwar nicht so oft dazu, aber ne, wenn man irgendwas zockt, da muss man sich da voll und ganz drauf konzentrieren und die Probleme, die man vielleicht irgendwie im Hinterkopf hat, da ist dann zumindest für 1, 2 Stunden kein Platz mehr. Und man lebt sozusagen den Moment und das ist auch was, das mir manchmal auch ganz gut tut.
Darf ich fragen, was du so spielst?
Ja, eins meiner Lieblingsspiele in letzter Zeit war tatsächlich Cyberpunk. Ich weiß, da war die letzten Jahre viel Diskussion über Bugs etc., aber allein dieses Setting in dieser futuristischen Stadt, das hat mich von Anfang an begeistert und mittlerweile, muss ich sagen, läuft es auch richtig gut und ich tauche da immer wieder gerne in diese Welt ein, nur um ein Beispiel zu nennen.
Gehe ich absolut mit. Ein fantastisches Spiel. Spätestens nachdem die gröbsten Bugs gefixt waren, auf der PS5 habe ich es dann gespielt oder spiele ich es hin und wieder immer noch. Absolut fantastisches Spiel und ja, so hatte ich es auch fast im Kopf, als ich früher die Bücher gelesen habe, beziehungsweise wir Cyberpunk als Rollenspiel gespielt haben. Also eine wirklich schöne Umsetzung. Bin ich absolut begeistert damals gewesen, wie ich das erste Mal gesehen habe und bin es nach wie vor. Hast du denn abschließend noch eine Botschaft oder Nachricht für unsere Zuhörerinnen und Hörer, die du ihnen mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar zum einen, wir haben ja schon gesprochen über die E-Commerce-Herausforderungen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil oft im Online-Bereich, auch durch gewisse Gurus oder die irgendwelche Kurse verkaufen, wird der E-Commerce oft als Get-Rich-Quick dargestellt. Es ist extrem einfach, du musst fast nichts arbeiten, du bist innerhalb von kürzester Zeit Millionär, wo dann auch die fetten Autos im Hintergrund stehen. Muss man wirklich aufpassen. Es ist zwar am Start teilweise noch überschaubar, aber wenn man dann wirklich ein seriöses internationales Business aufbauen möchte, auch was Nachhaltiges aufbauen möchte, also man tanzt quasi auf sehr vielen Hochzeiten, hat viele Baustellen. Das ist alles andere als einfach. Uns macht es allen Spaß. Ich will nur sagen, es ist kein Get-Rich-Quick oder irgendwie Easy-Business, sondern es ist eine Herausforderung, wie jedes andere Geschäftsmodell auch. Und das sollte man berücksichtigen. Ansonsten finde ich, jeder sollte das KI-Potenzial nutzen. Das heißt, wenn jemand sich mit ChatGPT bisher noch gar nicht oder nur oberflächlich beschäftigt hat, sollte da unbedingt tiefer eintauchen. Es gibt sehr viel Videos, sehr viel Material an Videokursen, wo man sich wirklich damit beschäftigen kann. Wie kann ich es nutzen, um ein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen? Gerade wenn man auch in die Zukunft denkt, so dieses ganze Prompting-Thema. Ich denke mal, zum Beispiel KI-Videogenerierung funktioniert aktuell noch nicht so gut, aber ist sicherlich in 1-2 Jahren auch an dem Punkt, wo man sagt, Video-Ads durch KI sind völlig normal. Und wenn man dann schon die ganzen Basics drauf hat, kann man eben diese ganzen neuen Potenziale viel schneller nutzen und ins Unternehmen integrieren.
Vielen Dank dafür. Ich ergänze deine Aussage zum Thema Get Rich Quick mit E-Commerce auch noch um Pro-Gamer, Streamer und YouTuber, auch das ist nicht Get Rich Quick. Das ist maximal schnell zum Burnout kommen, beziehungsweise sich derart in den Fokus zu stellen. Habe ich leider immer wieder mal im Bekanntenkreis, Stammhörerinnen und Hörer vom Podcast wissen das, da habe ich schon mal drüber geredet und mich auch etwas drüber amüsiert, wenn dann immer so, vor allem diese Gurus sagen, wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch. Und irgendwie hier natürlich am Pool irgendwo auf Bali oder vom Lamborghini das Video aufgenommen. Das ist nicht so. Also es mag Leute geben, bei denen das funktioniert hat, aber das sind leider sehr, sehr wenige. Man sollte vielleicht doch erstmal eine vernünftige Ausbildung haben, vielleicht zum Prompt Engineer, hast du ja gerade so schön gesagt. Das ist ein aufstrebender neuer Berufszweig. Und dann kann man ja nebenbei mal sowas tun und ja, E-Commerce als Hobby zu betreiben. Ich habe gesehen, wie es bei euch läuft. Ich habe eine Vorstellung davon bekommen, wie groß Alpha Trail ist, beziehungsweise dass das eine richtige Firma ist. Das ist nichts, was man nebenbei abends noch so wie eBay Kleinanzeigen machen kann, sondern das ist ein richtiges Business. Ja, wunderbar. Michael, dann würde ich sagen, ich danke dir an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich dafür, dass du heute bei uns hier zu Gast gewesen bist bei Bluescreen. Ich werde auf jeden Fall unten in die Shownotes auch mal ein paar Links reinpacken, damit man sich auch mal Alpha Trail, die Produkte mal angucken kann, beziehungsweise auch den Kontakt zu dir finden kann. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei Bluescreen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag oder auch einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Alex. Ciao, ciao, Michael.
Vielen Dank für die Einladung, Alex. Ciao.
Ciao.